Ja, von meiner Seite einen guten Morgen. Ich muss sagen, ich predige ja ganz gerne und in Corona-Zeiten besonders, weil man dann fast eine halbe Stunde lang die Maske abziehen kann. Da bin ich eigentlich schon fast beim Thema. Was ist eigentlich Glück? Also wie leicht kann ich glücklich werden, ne? Wenn ich mal ohne Maske schon glücklich bin? Es gab eine weltweit durchgeführte Untersuchung in 155 Ländern. Und man fand heraus, dass die glücklichsten Menschen offenbar in Dänemark leben. Gefolgt von den Schweizern und den Isländern. Es war der niederländische Soziologieprofessor Ruud Veenhoven, der das untersucht hat. Und er hat dazu die weltweit größte Datenbank zum Thema Glück angelegt. Die World Database of Happiness. Und hier definiert er Glück so. Mit dem Begriff Glück wird auf das Konzept der Lebenszufriedenheit Bezug genommen. Dabei geht es um die Frage, wie zufrieden die Menschen mit ihrem Leben als Ganzes sind. Übrigens, wer es wissen will, Deutschland kommt bei dieser Glücksdatenbank, ratet mal auf welchen Platz, irgendwelche Ideen? Ziemlich weit hinten, 16, irgendwo da, 26, sehr gut, 26, gar nicht mal so schlecht bei 155, so weit hinten war es nicht. Was ist eigentlich Glück? Wer ist glücklich? Und wenn man heute wissen will, was irgendwas ist, dann googelt man, habe ich gemacht. Habe einen Artikel einer gewissen Monika Sachs gefunden, keine Ahnung, wer das ist. Aber ich fand es ganz interessant, was sie schreibt. Sie schrieb, wir sind ständig auf der Suche nach dem Glück. Und wenn wir es tatsächlich finden, sind wir trotzdem nicht lange zufrieden. Wir wollen dieses Gefühl wieder und wieder erleben. Warum ist das so? Sind wir fürs dauerhafte Glück einfach nicht gemacht? Es geht heute ums Thema Glücklichsein. Wer oder was ist glücklich? Und was hat Glücklichsein eigentlich mit Christsein zu tun? Passt das überhaupt zusammen, Christsein und Glücklichsein? Wir wollen uns mit einem Abschnitt der Bergpredigt beschäftigen. Die Bergpredigt beginnt genau damit, nämlich mit einer Definition dessen, wer glücklich zu nennen ist. Selig zu preisen, so übersetzt Luther das. Aber er meint damit nichts Geistliches. Wir haben ja manchmal dieses Wort selig und Seligkeit und so, dass wir das in die Richtung Ewigkeit und geistliches Leben oder so verstehen. Das ist aber nicht das, was in dem griechischen Wort hier im Neuen Testament gemeint ist, sondern selig eher so, wie wir das auch im übertragenen Sinne manchmal sagen, ich fühle mich so selig. Ja, das ist toll, ganz, ganz besonders schön, glücklich, durch und durch glücklich. Ein Ausleger verwendet deswegen anstelle des Begriffes Seligpreisungen das Wort Glückseligpreisungen. Ist recht nett, ich habe es aber der Einfachheit halber einfach bei dem bekannten Begriff Seligpreisungen gelassen. Und bevor wir uns diesen Seligpreisungen, diesen Aussagen, wo Jesus sagt, wer kann, warum und weshalb eigentlich sich glücklich nennen, zuwenden, würde ich gerne ein paar Gedanken grundsätzlich zur Bergpredigt als Ganzes sagen. Unser Text beginnt mit einer einleitenden kurzen Erzählung aus den Verse 1 und 2. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann, sie zu lehren. In Kapitel 4 des Matthäus-Evangeliums wird davon berichtet, wie Jesus vor dem Beginn seiner Wirksamkeit 40 Tage in der Wüste Juda ist und wie er am Ende dieser Zeit vom Teufel versucht wird. Dann beginnt er sein öffentliches Wirken in Galiläa und seine Botschaft ist sehr knapp und kurz zusammengefasst, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Das Himmelreich ist nahe. Das ist die Botschaft von Jesus. Matthäus 4, 17 kann man es nachlesen. Dann erfahren wir von der Berufung der ersten Jünger, Simon, Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, Mit ihnen zieht er durch Galiläa und, so heißt es dann in Kapitel 4, Vers 23, also ein paar Verse weiter, verkündet die Botschaft vom Reich Gottes. Die Botschaft von Jesus ist also die Botschaft vom Reich Gottes, vom Königreich Gottes. Und er unterstreicht diese Botschaft von dem kommenden Reich Gottes durch Zeichen und Wunder, indem er Kranke und Leidende heilt. Offensichtlich schlossen sich ihm noch weitere Jünger an und überall, wohin er auch kam, kamen viele Menschen, große Menschenmassen kamen, die ihn hören wollten und die auch mit ihren Krankheiten kamen und geheilt wurden. Und damit schließt Kapitel 4, also direkt das Kapitel, bevor wir den Text, den wir gerade gelesen haben. Und wieder einmal, so heißt es am Anfang von Kapitel 5, wieder einmal war eine große Menge von Menschen zusammengekommen. Und deswegen steigt Jesus auf einen Berg. Es ist vermutlich eine Anhöhe am Ufer des Sees Genezareth, wo er ja gerade ist, in Galiläa. Wenn man heute eine Israelreise macht, wird man meistens auf so einen Berg geführt, den Berg der Seligpreisungen. Ist durchaus möglich, dass es da war. Es kann auch eine andere Anhöhe dort gewesen sein, das weiß natürlich keiner mehr. Klar, warum geht man auf einen Berg? Damit man die Stimme hört. Aber dann heißt es, er setzt sich. Seine Jünger versammeln sich um ihn. Warum setzt sich Jesus? Also wir würden doch eigentlich jetzt erwarten, dass er aufrecht steht, vielleicht sogar noch auf irgendeinen Felsen steigt, um höher zu sein, damit man ihn sieht und hört. Wieso setzt sich Jesus hin? Nun, da muss man wissen, in der damaligen Kultur war das ein Zeichen dafür, dass man anfing zu lehren. Man setzte sich als Lehrer. Die Schüler standen normalerweise, der Lehrer setzt sich. Ist genau umgekehrt wie heute. Ich bin ja Lehrer, weil ich seit einigen Jahren nehme ich das Vorrecht meines Alters in Anspruch und sitze auch meistens beim Lehren. Man kann ja heute auf dem Computer schreiben und dann ist es auch an der Tafel. Da muss man gar nicht mehr aufstehen für. Das ist ganz praktisch. Wenn man sich also setzte damals, dann wollte man lehren. Und das ist nicht das Gleiche wie das, was wir heute so machen. Wie gesagt, ich bin Lehrer am Theologischen Seminar Rheinland. Und wenn ich lehre, dann gebe ich sozusagen meine Meinung den Schülern weiter und fordere sie auf, sich ihre eigene zu bilden. Aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Diese Art von Lehre, die Jesus hier macht, das war eine Lehre in Autorität. Man setzte sich und dann fing man an, den Leuten zu sagen, was richtig ist. Also man wollte, dass sie das übernehmen, nicht nur, dass sie drüber nachdenken. Man lehrte in Autorität und dazu setzte man sich. Das wird öfter im Neuen Testament erwähnt, dass Jesus zum Beispiel in die Synagoge geht und sich da hinsetzt und dann anfängt zu lehren. Es wird im Matthäusevangelium mehrfach gesagt und es wird im Matthäusevangelium nur einmal von den Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt, in Kapitel 23, Vers 2, dass sie sich auf den Lehrstuhl des Mose gesetzt haben. Das heißt, dass sie die Autorität Moses für sich selbst und ihre Lehre in Anspruch genommen haben. Also Jesus setzt sich, um zu lehren. Und wen lehrt er? Und wenn wir genau gucken, dann stellen wir zwei Gruppen fest. Es sind einmal die Menschenmenge, die sich versammelt hatte, die überall dort stand. Aber dann auch die Jünger. Und vom griechischen Text scheint es so, als würde sich Jesus seinen Jüngern zuwenden und sie lehren, aber es ist immer auch die Menschenmenge dahinter im Blick. Wie gesagt, Jesus hatte bisher ein großes Thema bei seiner Verkündigung. Und das war, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah. Die Botschaft vom Reich Gottes hat er verkündigt. Und jetzt, in der Bergpredigt, entfaltet er diese Botschaft vom Reich Gottes. Er sagt, wie ein Leben der Buße eigentlich aussehen muss. Für was muss man denn Buße tun? Ist ja Umkehr, ja? Für was muss man denn umkehren? Was kann man denn Falsches machen? Und wie sieht eigentlich ein Leben aus, das geprägt ist von der Herrschaft Gottes? Dazu muss man wissen, dass das griechische Wort für Königreich, Basileia, dieses griechische Wort für Königreich, meint nicht in erster Linie ein Gebiet. Also wir sagen ja heute, das ist das Reich von dem oder das Land, das Deutschland, oder meinen wir eine bestimmte Grenzziehung in irgendeiner Weise. Königreich meint nicht so sehr diese Grenzziehung, sondern meint der Bereich, in dem der König das Sagen hat. Es geht mehr um die Qualität, wenn es ums Königreich geht. Es ist das Reich, in dem dieser König zu sagen hat und wo jeder sich dem unterordnen muss. Das ist Königreich. Dass Menschen diesem König gehorchen. Genau das ist in der Bergpredigt gemeint. Genau darum geht es hier. Dort, wo die Herrschaft von Jesus anerkannt wird, da gelten seine Maßstäbe. Es gilt auch nicht irgendwie innerlich, vergeistigt oder so. Das ist, manche Leute meinen, die Bergpredigt sei so das, was jetzt geistlich in der Gemeinde gilt. Andere sagen, die Bergpredigt ist etwas, das hat etwas zu tun, wenn Jesus mal wiederkommt, aber nicht für heute. Das ist beides wahr und beides auch nicht. Es geht einfach um die Frage, wie leben Menschen, wenn sie Gottes Herrschaft anerkennen. Und das gilt hier und heute, und das gilt in der Gemeinde, und das wird gelten, wenn Jesus wiederkommt, um die Herrschaft aufzurichten. Das ist das Regierungsprogramm des Königs Jesus. Und er ist ja König aller Könige. Seit seiner Auferstehung und Himmelfahrt, heißt es im Neuen Testament, ist er der König aller Könige, der Herr aller Herren. Seine Herrschaft gilt. Und deswegen gilt es auch für uns. Und es ist wichtig für uns, dass wir uns orientieren an dieser Herrschaftsordnung, an diesem Regierungsprogramm des Königs Jesus. Es ist unser Maßstab. Nun, wenn ich von Maßstab rede, dann heißt das nicht, dass wir jetzt alles, was da in der Bergpredigt steht, einfach so umsetzen und dann machen wir das eben jetzt in Zukunft alles richtig und fehlerfrei. Das schaffen wir nicht. Aber es ist ein Maßstab, an dem ich mich orientiere. Ich denke mal, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ja, es gibt einen Maßstab fürs Autofahren, das ist die Straßenverkehrsordnung. Nun gut, ich werde das nicht immer schaffen. Ich schaffe das nicht immer alles so ganz hundertprozentig. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie nicht gültig wäre, sondern es ist das, an dem ich mich orientieren muss. Und wenn ich es mal nicht schaffe, kann es passieren, dass ich auch ein Protokoll kriege. Ja. Denn es ist der Maßstab. Und das gilt meines Erachtens auch so für die Bergpredigt. Es mag sein, dass unser Leben hier und jetzt nicht zu allen Zeiten oder im vollen Umfang dem gerecht wird, was Jesus da fordert. Dann brauchen wir Vergebung. Aber es bleibt der Maßstab, nach dem wir uns richten müssen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir zu seinem Königreich gehören. Und nun klingt das alles ganz streng. Gesetze, Regeln, Maßstab. Ja bitte, wo bleibt denn das Evangelium? Wo bleibt die gute Nachricht? Ich finde es faszinierend, muss ich sagen, dass Jesus das Regierungsprogramm seines Königreiches mit den Seligpreisungen beginnt. Bevor er sich zu den Regeln und Normen wendet und sagt, wie wir leben sollen und was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen, vorher wendet er sich der Frage zu, wie leben wir denn als Christen eigentlich und was tut uns denn eigentlich gut? Denn die Regeln und Ordnungen Gottes sind ja nicht Dinge, die uns unterdrücken, die uns in irgendeine Form hineinpressen wollen, die uns Böses tun wollen, sondern sie sind das, womit wir leben können. Sie sind geschrieben zum Leben. Zum Glücklichsein. Wie hatte dieser Glücksforscher Veenhoven gesagt, Glück, das ist Lebenszufriedenheit. Jesus will uns sagen, wie wir diese Lebenszufriedenheit bekommen können. In der Bergpredigt setzt sich Jesus intensiv mit den Regeln und Normen auseinander, die zu diesem Reich Gottes gehören. Aber er beginnt damit, dass er beschreibt, was Glücklichsein bedeutet und wer nach Gottes Maßstäben glücklich genannt wird, wer in Gottes Reich glücklich sein kann. Und damit wollen wir uns, wie gesagt, heute beschäftigen. Ich verspreche euch, es ist im höchsten Maße revolutionär, was Jesus hier sagt. Er stellt nämlich alles auf den Kopf, was in dieser Welt hier gilt. Ich habe die Seligpreisung dazu inhaltlich ein bisschen zusammengefasst. Wir können jetzt nicht durch jede einzelne Seligpreisung durchgehen. Es sind ja 9 Stück. Das wäre eine Predigt mit nochmal 9 Punkten. Das wird nichts. Ich habe schon den Ruf weg, dass ich lange predige. Ja. Ich habe es in 3 Unterpunkte zusammengefasst. Pack da immer so ein paar zusammen und erkläre ein bisschen was. Nicht zu jeder einzelnen ausführlich, aber zu den meisten schon. Ich habe es einmal genannt. Erstens, glücklich zu preisen sind die, die auf dieser Welt benachteiligt sind. Das zweite, glücklich zu preisen sind die, die den unteren Weg gehen. Und das dritte, glücklich zu preisen sind die, die nach Gottes Willen leben. Das erste, glücklich zu preisen sind die, die auf dieser Welt benachteiligt sind. Es ist gleich die erste Seligpreisung. Sie fängt damit an. Und ich habe jetzt hier mal den Text der neuen Genfer Übersetzung. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Luther hat übersetzt, die da geistlich arm sind. Andere übersetzen, die geistig arm sind. Und in der griechischen Sprache, in der das Neue Testament ja geschrieben wird zwischen geistlich arm und geistig arm kein Unterschied gemacht. Das heißt wörtlich, sie sind arm im oder am Geist. Und das kann sowohl der Geist Gottes als auch der menschliche Geist und die Vernunft und die Logik und alles sein. Die Übersetzung arm vor Gott scheint mir deswegen recht gut wiederzugeben, was hier gemeint ist. Sie leisten nichts, worauf andere stolz sind oder sie selbst stolz sind. Sie haben auch nichts, was andere gerne haben möchten. Im Gegenteil, das sind Menschen, die sich ihrer Armut bewusst sind, ihrer geistlichen Armut vor Gott, genauso wie ihrer geistigen Armut in dieser Welt. Und ich glaube durchaus, man darf das zu Recht auch für Menschen verstehen, die wir so geistig arm oder geistig behindert meinen zu sein. Oft haben solche Leute einen viel einfacheren, kindlicheren Zugang zum Glauben als wir Hochintelligenten. Uns steht nämlich unsere Intelligenz öfter schon mal im Wege. Aber gemeint sind auch Menschen, die sich einfach nicht als die geistlichen Überflieger sehen, die keine Billy Grahams oder Rick Warrens oder Johannes Hartels sind, die kleinen Lichter, wie wir das so manchmal abschätzig sagen. Warum soll so jemand glückselig gepriesen werden? Jesus sagt, denn ihnen gehört das Himmelreich. Sie mögen arm auf dieser Welt sein, aber in Gottes Reich haben sie alles. Und das ist das, was ich sage, die Bergpredigt stellt die ganzen Wertordnungen dieser Welt einfach auf den Kopf. Die hier nichts gelten, sagt Jesus, die haben bei Gott einen besonderen Wert. Die ist Gott besonders nahe. Das Himmelreich gehört ihnen. Niemand kann sich nämlich das Reich Gottes durch irgendwelche Taten und Leistungen verdienen. Wie befreiend ist das eigentlich, dass das niemand kann und dass das niemand braucht. Gottes Reich ist nicht der Ort, an dem die strahlen, die auch hier auf dieser Welt strahlen, an dem die herrschen, die auch hier herrschen. Gottes Reich ist der Ort, an dem nur Menschen sind, die durch Gottes Gnade dort sind. Unverdient. Und das ist so befreiend. Deswegen ist derjenige glücklich zu nennen, der sich seiner Armut vor Gott bewusst ist, der weiß, ich kann nichts leisten und Gott schenkt es mir trotzdem. Und das gilt dann auch für diejenigen, die auf dieser Welt nicht arm sind, die geistig und geistlich durchaus etwas aufzuweisen haben. Auch ihnen gehört das Himmelreich nur dann, wenn sie sich ganz auf Gott und seine Gnade verlassen, nur sie vergessen es halt manchmal. Wenn man doch was kann und was ist und was gilt. Zu begreifen, nein, bei Gott nicht. Das fällt manchmal schwer. Deswegen sagt Jesus mal, dass es so schwer ist, für die Reichen ins Reich Gottes zu kommen, weil sie einfach meinen, sie hätten alles. Jesus stellt auf den Kopf, was hier auf dieser Welt gilt. Es ist nicht unsere Leistung, ob sie jetzt intellektuelle oder geistliche Leistung ist, nein, nicht das zählt vor Gott, sondern nur seine Gnade. gerade die Benachteiligten sind deswegen glücklich zu nennen, weil die es von sich aus schon wissen. Und es gilt dann auch, dieses Glücklich gilt dann auch denen, das Vers 4, die trauern. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Andere übersetzen statt trauern Leid tragen. Und auch hier könnte man fragen, ja, wieso ausgerechnet die, die trauern und leiden, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Aber Jesus erklärt, warum sie dennoch glücklich zu preisen sind, weil sie getröstet werden. Mit Menschen, die trauern und weinen, will man ja normalerweise nicht so unheimlich viel zu tun haben. Da geht man nicht so gerne hin, die verbreiten keine gute Laune, ne? Die lässt man lieber für sich. Aber in Gottes Reich ist es anders. Menschen, die zu Gott gehören, dürfen wissen, dass Gott selbst mit ihnen leidet, wenn sie leiden. Dass er mit ihnen trauert, wenn sie trauern. Es geht hier nicht darum zu sagen, es ist gut, wenn du leidest. Sondern auch wenn du leidest, kannst du getröstet sein und glücklich werden. Warum? Weil du getröstet werden wirst. Weil Gott mittrauert, wenn du trauerst. Und weil Gott einmal alle Tränen abwischen wird. Das ist es, warum wir glücklich zu leiden sind, auch wenn wir leiden. Weil Gott einmal dasteht und wartet, bis wir kommen. Sie werden getröstet werden. Das heißt nicht, es wird ihnen schon bald wieder besser gehen. Es heißt nicht, ach, dein Leid ist gar nicht so schlimm, mach das doch nicht so wichtig. Nein, das bleibt schlimm und das bleibt Trauer und Leid. Und es mag sein, es ist dein ganzes Leben lang nicht weggeht. Es bleibt Trauer, aber am Ende unseres Lebens steht Gott mit offenen Armen da und wischt alle Tränen ab. Und deswegen bist du glücklich zu preisen. Das ist keine Vertröstung auf das Jenseits, wie das immer so schön heißt, denn es ist echter Trost. Eine Vertröstung, das wäre bloß, ja, wenn es nicht wirklich wäre. Mein Opa hat früher immer gesagt, ach, bist du mal einer, dann tut das nicht mehr weh. Stimmte zwar, aber es half nicht. Hier geht es um was ganz anderes. Es geht um eine Wirklichkeit, die vor uns liegt, die die Offenbarung beschreibt. Und das Entscheidende an dieser neuen Himmel, neue Erde ist, dass Gott mitten unter uns wohnen wird. Und dann gibt es keine Träne mehr. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns danach sehnen sollen, traurig zu sein. Ich habe es schon gesagt, das ist nicht die Aussage von Jesus. Er will nicht sagen, dass Menschen, die nicht trauern, nicht auch glücklich genannt werden können, sondern er will sagen, das wissen wir ja schon, ja, dass Menschen, die sich freuen, die sind glücklich. Da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken. Jesus sagt, auch wenn du trauerst und leidest, wenn du zu Gott gehörst, kannst du dich trotzdem glücklich preisen, weil am Ende immer Gott steht mit offenen Armen. Das ist größer als alle Trauer. Das gilt auch von dieser dritten Gruppe, die in dieser Welt Benachteiligten. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Also ganz ehrlich, Verfolgung wünscht sich niemand. Genauso wenig wie übrigens Trauer oder geistige Armut. Ja? Das sind alles keine Dinge, die wir uns wünschen. Aber es sind Dinge, die Wirklichkeit sind. Und die das Leben oft so bedrücken können. Und deswegen greift Jesus sie heraus. Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit willen verfolgt. Man könnte das schnell im politischen Sinne verstehen. Ich glaube, dass es hier vom Alten Testament her geprägt ist. Da wird nämlich unter Gerechtigkeit ein Leben verstanden, das sich an Gottes Normen ausrichtet. Es ist ein Beziehungswort, Gerechtigkeit. Man ist nicht dadurch gerecht, dass man alles richtig macht, sondern dadurch, dass man richtig lebt. Es ist, wie ein Ausleger schreibt, das mit Gottes Willen übereinstimmende Verhalten eines Menschen. Vielleicht könnte man es etwas einfacher sagen. Glücklich zu preisen sind die, die verfolgt werden, weil sie so leben, wie Gott es will, weil sie sich an Gottes Wort ausrichten. Wenn wir das so verstehen, wird auch deutlich, warum diesen Menschen das Himmelreich gehört. Das Gehören ist hier nicht in dem Sinne gemeint, dass sie es besitzen oder dass sie die Einzigen sind, die es besitzen. Nein, sie sind wahre Bürger des Himmelreichs. Eigentlich kann man fast es umdrehen und sagen, da die gehören wirklich ins Reich Gottes. In diesem Sinne gehört es ihnen. Auch hier, wie bei den Trauernden schon, lenkt Jesus unseren Blick aufs Ende. Wirklich glücklich kann nur der genannt werden, der am Ende glücklich ist, weil er auf Gottes Seite steht. Der, der ein Bürger des Reiches Gottes ist. Das war die erste Gruppe von Seligpreisungen, die ich ein bisschen ausführlicher dargestellt habe. Ich komme jetzt zu der zweiten Gruppe, die ich überschrieben habe mit glücklich zu preisen sind die, die den unteren Weg gehen. Und das ist Matthäus 5, Vers 5. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Vor einigen Jahren war ich zu Besuch bei einem Ehepaar im Schwarzwald. Sie hatten ein kleines Reihenhäuschen mit wirklich einem winzigen Garten dahinter. Es war echt nur so ein kleiner Grünstreifen. Ich weiß nicht, ob die einen Rasenmäher brauchten. Das kann man auch mit der Schere machen. Wir standen am Fenster und schauten auf diesen kleinen grünen Fleck hinter dem Haus. Der Mann, der wie ich auch hin und wieder mit cholerischen Ausbrüchen zu kämpfen hat, der sagte zu mir, die Erde ist den Sanftmütigen als Besitz versprochen, darum habe ich nur so ein kleines Stück davon bekommen. Was ist das eigentlich, sanftmütig? Ich glaube, Jesus bezieht sich hier auf Psalm 37, Vers 11, wo es heißt, aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden ihre Lust haben an Fülle von Heil. Luther hat hier mit den Elenden übersetzt, aber das hebräische Wort kann auch sanftmütig meinen. Und in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes von diesem Psalm wird das gleiche Wort benutzt, das Jesus hier verwendet. Sanftmütig und demütig. Die beiden Worte gehören eng zusammen und Jesus verwendet es auf sich selber. In Matthäus 11, 29 sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Gemeint sind diejenigen, die nicht mit starken Worten, mit militärischer Macht oder finanziellem Reichtum auftreten, sondern die bereit sind, den unteren Weg zu gehen. Menschen, die dienen. So wie Jesus, der die Menschen einlädt, bei ihm Ruhe zu finden für ihre Seelen. Und diese Menschen, sagt Jesus, werden die Erde als Besitz erhalten. Es kann ihnen während ihres Lebens genauso ergehen, wie es Jesus auch ergangen ist, dass man die Sanftmut ausgenutzt hat, dass man sie am Schluss kreuzigt wie ihn. Aber am Ende gehört ihm alles. Wer besitzt die Erde? Wem gehört das Land? Den Mächtigen und Reichen, den Starken und militärisch Aufgerüsteten? Sehen wir ja gerade in der Ukraine, wo so ein mächtiger Staatsmann meint, sich einfach ein anderes Land eineignen zu können. Die Mächtigen herrschen bei uns. Und Jesus, der König aller Könige, kam, um zu dienen. Er wusch seinen Jüngern die Füße. Er starb für uns am Kreuz. Und er gab uns damit ein Vorbild, an dem wir uns orientieren sollen. Denn am Ende werden diejenigen, sagt er, das Land besitzen, die sich von ihm und seiner Sanftmut prägen lassen. Und darum sagt er auch, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Das ist Matthäus 23. Das hat er selbst vorgelebt. Das gilt dann auch für die zweite Gruppe von Menschen, die den unteren Weg gehen, die Barmherzigen. Glückselig oder glücklich zu preisen, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Was ist eigentlich Barmherzigkeit? Heißt das, dass man einem Obdachlosen einen Euro gibt? Dass man Menschen, die auf der Flucht sind, aufnimmt? Dass man Waisen im Kinderheim in Argentinien oder sonst wo unterstützt. Alles das kann damit gemeint sein. Und noch viel mehr. Denn eigentlich ist nicht ein Tun gemeint, sondern eine Einstellung. Es ist die Einstellung eines Menschen, der mit der Armut eines anderen mitleidet, der ein Herz hat für die Armut. Barmherzigkeit, das deutsche Wort kommt ursprünglich von dem Wort Armherzigkeit. Ein Herz zu haben für die Armut. Und es gibt sehr gut wieder, was gemeint ist. Diese Barmherzigkeit meint Jesus hier. Also nicht der ist barmherzig, der einen Obdachlosen einen Euro gibt oder einen Menschen auf der Flucht aufnimmt, sondern der das tut, weil er mit diesem Menschen mitleidet. Almosen kann man auch aus anderen Gründen geben, ne? Aber ein Mitleiden, weil es mir von Herzen wehtut. Das ist übrigens auch eine Barmherzigkeit, die dann, wenn jemand zum Beispiel in der Gemeinde einen Fehler macht, nicht sich aufregt und wie furchtbar und was machen wir machen und was auch immer, sondern der anfängt mitzuleiden mit dem anderen, der diesen Fehler gemacht hat und überlegt, wie kann ich ihm helfen. Das ist Barmherzigkeit. Und eigentlich müssen wir uns nur Gott selbst anschauen. Denn er ist barmherzig. Er hat ein Herz für unsere Armut und Schwachheit. So sehr, dass er seinen eigenen Sohn für uns ans Kreuz gehen ließ. So viel Herz hat Gott mit unserer Armut. Und die Gesinnung ist hier gemeint. Menschen, die so barmherzig sind, wie Gott barmherzig ist. Und sie, sagt Jesus, werden selbst auch Erbarmen finden. Wer sich an Gottes Barmherzigkeit orientiert und es immer besser lernen will, so barmherzig zu sein, wie Jesus barmherzig ist, der, sagt Jesus, ist glücklich zu nennen. Und damit sind wir bei dem letzten Gedanken, den ich noch kurz anreißen will. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gottes Willen leben. Eigentlich ist es das, was für die ganze Bergpredigt gilt. Es geht darum, nach Gottes Willen zu leben. Solche Menschen, sagt er, hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, Vers 6. Sie haben, Vers 8, ein reines Herz. Nicht deswegen, weil sie so viel Gutes tun, ne, sondern weil sie von Gott her gereinigt sind. Und sie stiften Frieden, Vers 9. Sie sind Menschen, die diesen Frieden dann auch wieder verbreiten. Man könnte zu jedem dieser Punkte eine Menge sagen, aber das will ich nicht tun. Die Zeit ist ohnehin schon fortgeschritten genug. Es war aber auch so geplant, dass ich diese Punkte nur anreise hier und ich euch einfach ermutigen will, da selber noch ein bisschen drüber nachzudenken zu Hause. Ich will stattdessen noch etwas näher auf die letzte der Seligpreisungen eingehen. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Diese letzte Seligpreisung unterscheidet sich von den vorhergehenden durch zwei Dinge. Einmal sagt Jesus nicht mehr, glücklich sind die zu preisen, die, sondern er wendet sich direkt an seine Jünger und sagt, glücklich seid ihr zu preisen, wenn. Und zweitens ist es die einzige Seligpreisung, die nochmal ausführlich erläutert wird. Man kann sagen, dass letztlich alles, was vorher gesagt wurde, in dieser letzten Seligpreisung enthalten ist. Jesus sagt hier seinen Jüngern, dass sie dann glücklich zu preisen sind, wenn sie um seinetwillen, und das ist ganz wichtig, um seinetwillen beschimpft und verfolgt werden. Das ist ganz entscheidend wichtig. Er sagt, um meinetwillen, weil ihr mir nachfolgt, euch an mir orientiert. Es gibt ja manche Christen, die werden ausgelacht oder abgelehnt, nicht weil sie zu Jesus gehören, sondern weil sie so komisch sind, weil sie sich so seltsam verhalten, wegen ihrer Art oder was auch immer. Das ist hier nicht gemeint. Jesus spricht davon, dass seine Nachfolger abgelehnt werden, weil sie seine Nachfolger sind, um seinetwillen. So wie übrigens auch Jesus abgelehnt wurde. Und darum sagt Jesus auch, wenn man euch zu Unrecht, die schlimmsten Dinge nachsagt. Oder Luther übersetzt, wenn sie damit lügen, wenn es nicht stimmt. Verfolgung und Verleumdung um Jesu Willen, das gibt es auf dieser Welt seit 2000 Jahren. Immer wieder haben Menschen versucht, die gute Botschaft von Jesus in Verruf zu bringen, indem sie seine Nachfolger in Verruf gebracht haben. Und sie haben sie verfolgt. Es gibt heute mehr Christenverfolgung als jemals zuvor. Wir sind da glücklich zu preisen, auch in einer ganz anderen Art und Weise, dass wir das hier in Deutschland noch nicht haben. Sagt nicht, dass es nicht irgendwann kommen kann. Wenn das geschieht, wenn wir verfolgt werden, weil wir zu Jesus gehören, dann sagt Jesus, seid ihr glücklich zu preisen. Nochmal, dass die Seligpreisungen sind nicht so zu verstehen, dass alle anderen das nicht sind. Also wenn wir sagen, wenn ihr nicht verfolgt werdet um meinetwillen, seid ihr nicht glücklich zu preisen. Das wissen wir ja so schon. Sondern Jesus dreht das auf den Kopf und sagt, gerade dann, wenn, seid ihr glücklich zu preisen. Warum? Nun, genauso hat man vor euch schon die Propheten verfolgt. Das ist immer wieder passiert. Aber wisst ihr, am Ende, und das macht er hier ganz deutlich, ja, am Ende steht Gott da. Im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. So wie auf die Propheten ja auch. Und auch diesmal stellt Jesus alles auf den Kopf. Er sagt, betrachtet die Sache doch mal vom Ende her. Wir sind so diesseits gebunden. Wir gucken so auf das Heute, auf das, was ich jetzt gerade für Vor- und Nachteile habe, auf das, wie es mir jetzt gerade geht. Und Jesus sagt, guck dir doch mal das Ganze von der Ewigkeit aus an. Vom Himmel, dort wartet eine große Belohnung. Also im Gottesreich ist alles anders. Hier gelten nicht die Starken und Reichen, nicht die Glücklichen und Mächtigen, nicht die Sieger- und Kämpfertypen. Das ist auf dieser Welt so. Aber nicht in Gottesreich. Und Gottesreich ist das, was zählt. Gottesreich ist ewig, denn Gott ist ewig. Diese Welt wird ein Ende haben. Alle menschlichen Reiche sind irgendwann einmal untergegangen oder werden es einmal tun. Auch ein Putin wird nicht ewig leben. Und wir auch nicht. Am Ende aller Dinge aber steht Gottes Herrschaft, sein Königreich. Und ich glaube, dass es darum geht, diese Gewissheit, die soll uns schon hier und heute bestimmen und prägen. Denn angesichts des ewigen Reiches Gottes sind die paar Jahre, die wir auf dieser Welt leben, letztlich nicht entscheidend. Eigentlich kann man die Bergpredigt so zusammenfassen und sagen, Jesus sagt hier, glücklich bist du, wenn du dich nicht orientierst an den paar Jahren auf dieser Erde, sondern wenn du dein Leben betrachtest aus der Ewigkeit Gottes. Und dann gelten ganz andere Maßstäbe als hier auf der Erde. Wer so lebt, orientiert sich nicht mal an den vergänglichen Wertvorstellungen unserer Zeit und Welt. Der fängt schon hier und heute an, Gottes ewige Werte zu verinnerlichen und sich daran auszurichten. Und darum geht es in der Bergpredigt. Zeigt uns Jesus, was vor Gott gilt und was der Herr wirklich zählt. Ich möchte euch Mut machen. Schaut euch doch diese Aussagen von Jesus mal näher an, vielleicht in den nächsten Wochen. Einfach mal diese Kapitel 5 bis 7 im Matthäus-Evangelium so Stück für Stück zu lesen. Ich habe das im letzten Jahr getan, wo ich es mir einfach mal in meine persönliche stille Zeit hineingenommen habe, so in Häppchen. Ich habe mir immer 2 Tage für so einen Abschnitt genommen, einmal gelesen und am nächsten Tag nochmal gelesen, so ein bisschen durchkauen, die Bergpredigt. Denn hier beschreibt Jesus, wie so ein Leben in Gottes Reich aussieht, ein Leben, das ich wirklich glücklich nennen kann. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du uns so ganz andere Maßstäbe gibst, als die, die auf dieser Welt gelten. Danke, dass du der Herr bist und dass du regierst. Danke, dass wir uns an dir orientieren dürfen und an deinem Reich und an deinen Worten. Dass wir von dir her alles das, was uns hier auf dieser Welt begegnet, ganz neu bewertet bekommen. Dass es ein neues Licht kriegt. Dass wir es schaffen, auch über die Schwierigkeiten und Probleme dieser Welt hinaus zu gucken und zu wissen, dass am Ende du dastehst mit offenen Armen und auf uns wartest. Dafür danke ich dir. Amen.